Guten Morgen, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und zu unserer Themenreihe Unser Bestes geben. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und Gemeinschaft haben unter Gottes Wort, trotz der Umstände und der räumlichen Distanz. Heute geht es um unser Thema, um das Thema Geld. Das Thema gewinnt in unseren Tagen, in denen Menschen ja finanziell unter Druck geraten sind, aufgrund von Kurzarbeit oder weil Einnahmen wegbrechen, deutlich mehr an Brisanz. Bei der Vorbereitung ist mir wieder einmal aufgefallen, wie unglaublich oft die Bibel über das Thema Geld spricht. Und wenn man sich die Textstellen dann genauer ansieht, kommt man zu dem Ergebnis, dass das Geld der größte Rivale Gottes ist im Kampf um unser Herz. Obwohl wir mit unserem Geld auch so viel Gutes tun können, scheint es keine neutrale Größe zu sein, sondern es agiert wie eine fremde Macht, die unser Herz gefangen nehmen will und unsere Aufmerksamkeit und Liebe einfordert, ja sogar unseren Gehorsam. Deshalb spricht Jesus im Zusammenhang mit dem Geld vom Mammon. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Und auf der anderen Seite haben wir in der Bibel unzählige Versorgungswunder. Denken wir nur an das Beispiel, wie Gott Elia durch Raben versorgt oder die Witwe von Zarpath, bei der das Mehl im Topf nicht ausging und das Öl im Krug. Die uns einen Gott vorstellen, der der große Versorger ist, besonders in der Not oder gerade auch in der Not. Und meistens ohne irgendein Zahlungsmittel. Was heißt in diesem Zusammenhang, Gott unser Bestes zu geben? Wenn wir über Geld sprechen, dann ist mir an der Stelle wichtig, dass es nicht nur um das geht, was wir auf dem Konto haben oder im Portemonnaie, sondern auch das, was wir mit unserem Geld aufgebaut haben, unseren Lebensstil, unseren Wohlstand und die damit verbundenen Sicherheiten. Das nimmt ja einen großen Platz in unserem Leben und in unserem Herzen ein. Wir müssen uns erst einmal unsere spezielle Sichtweise auf das Thema bewusst werden. Wir haben die Brille der westlichen Wohlstandsgesellschaft auf und im weltweiten Vergleich gehören wir zu den sehr Reichen und Schönen dieser Welt. Und leben durch unser Konsumverhalten auf Kosten ärmerer Länder und Menschen. Und aus diesem Grund spreche ich heute Morgen nicht über den Zehnten, was vielleicht einige erwartet haben. Das ist auch ein wichtiges Thema, ohne Zweifel. Aber es schien mir nicht zum Thema zu passen, weil der Zehnte nicht unser Bestes ist. Stellt euch vor, Jesus hätte zu dem reichen Jüngling gesagt, eins fehlt dir noch, gib den zehnten Teil von deinem Geld in den Tempel, dann wirst du einen Platz im Himmel haben. Wenn es so gewesen wäre, dann hätte er sich sicherlich über die Antwort gefreut. Ich gehe aber davon aus, dass er das längst getan hat. Vielleicht hätte er zu Jesus gesagt, das ist doch selbstverständlich, das tue ich schon längst. Und vielleicht leise ins Ohr geflüstert, ich gebe sogar mehr als den Zehnten. Eigentlich war er schon ziemlich perfekt, ein anständiger Kerl, super Charakter und noch reich dazu. Der Traum jeder Schwiegermutter. Vielleicht noch ein bisschen feinjustieren, hier und da noch etwas besser werden, aber sonst schon ganz okay. Aber Jesus sagt zu ihm, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Da ging es plötzlich um sein Bestes, definitiv. Und seine Reaktion lässt die Vermutung zu, dass ihm das gar nicht so bewusst war. Als es um sein Vermögen ging, da merkte er plötzlich, mein Geld ist mir doch wichtiger als Gott. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ich möchte euch einen kurzen Überblick über den Inhalt der Predigt geben. Es sind drei Teile oder drei Punkte. Erstens möchte ich einen kleinen Test mit euch machen, einen Schnelltest oder einen Selbsttest, der dir zeigen wird, ob du mit dem Mammon-Virus infiziert bist. Und ich nenne dafür einige Symptome. Und dann im zweiten, im Hauptteil, sprechen wir über den reichen Jüngling und über die wichtige Frage, was ist unser Bestes? Und im dritten Teil gibt es dann die praktische Umsetzung. Kommen wir zu dem Schnelltest für deine Liebe zum Geld. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Symptom 1 ist, du willst reich werden. In Sprüche 23, Vers 4 steht, bemühe dich nicht reich zu werden, da spare deine Klugheit. Und in 1. Timotheus 6, Vers 9 steht, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Wenn wir das Ziel haben, möglichst viel Geld anzuhäufen, dann stehen wir in der Gefahr, es mit dem Geld nicht so genau zu nehmen, mit den Steuern, mit den Abrechnungen, den Versicherungen. Und wir sind schnell bereit, faule Kompromisse zu machen oder einzugehen. Symptom 2. Du machst dir ständig Sorgen um dein Geld. Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Das, was Jesus damals sagte, ist ewig gültig, auch in unseren Zeiten. Wir können nicht sagen, Jesus, wenn du wüsstest, was zurzeit hier los ist, dass die Regale leer ist und so weiter, dann hättest du das nicht gesagt. Symptom 3. Du stehst ständig in der Gefahr, mehr auszugeben als einzunehmen. Wir kennen das, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat über. Wenn das so ist, wenn das immer wieder so ist, dann befindest du dich schon in einer Abhängigkeit. Du bist nicht frei, du dienst dem Mammon. Und Symptom 4, du bist unzufrieden mit dem, was du hast. Vielleicht vergleichst du dich ständig mit anderen, die mehr haben. Und du klagst vielleicht auch Gott im Stillen an dafür, dass es dir nicht reicht, anstatt ihm zu danken und ihm zu vertrauen, dass er genug für dich bereit hat. In Hebräer 13, Vers 5 lesen wir, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das sind die Symptome. Jeder kann sich selbst prüfen. Wir kommen zum reichen Jüngling. Wir wollen die Frage beantworten, was ist eigentlich unser Bestes? Und ich werde den Unterschied machen, was ist vermeintlich unser Bestes und was ist wirklich unser Bestes? Und die Antwort darauf ist auch gleichzeitig sozusagen der Impfstoff gegen das Virus des Mammon, der Liebe zum Geld. Ich habe hier drei Punkte zu dem reichen Jüngling. Erstens, Jesus konfrontiert. Wir sehen in der Dynamik des jungen Mannes großes Interesse an Jesu Meinung. Er läuft ihm hinterher und er kniet vor ihm nieder. Er will es wirklich wissen. Er meint es ernst. Und obwohl er ein guter Mensch ist und viel Geld hat und eigentlich zufrieden sein müsste mit seinem Leben, scheint ihn eine innere Unruhe zu plagen. Ihm fehlt etwas. Er hat keine Gewissheit, keinen Frieden. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagt, du kennst die Gebote. Und dann zählt er einige Gebote auf. Und der junge Mann sagt, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Ich habe mich immer daran orientiert. Das ist immer mein Maßstab gewesen. Und dann sagt Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Wenn wir Jesus auch so aufrichtig begegnen und wirklich wissen wollen, was er uns zu sagen hat, viele wollen das gar nicht wissen, sie bleiben lieber in einer sicheren Entfernung. Aber dann machen wir die Erfahrung, dass er viel mehr von uns fordert, als wir jemals gedacht haben. Und wir werden auch die Erfahrung machen, dass er uns viel mehr gibt, als wir jemals zu träumen gewagt hätten. Der zweite Punkt, Jesus korrigiert. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er hatte diese falsche Vorstellung. Ich bin ja schon ganz okay, aber vielleicht fehlt mir noch etwas. Vielleicht kann ich noch etwas hinzufügen, noch etwas mehr tun, damit es nachher für den Himmel reicht. Ich finde, unser Thema, unser Bestes geben, könnte auch falsch verstanden werden. Nach dem Motto, streng dich mehr an. Streng dich an, ein besserer Christ zu werden. Wir kennen das aus anderen Bereichen, aus der Schule oder im Sport. Gib dein Bestes, streng dich an, hol noch mehr aus dir raus. Dieses Streben nach Perfektion, da geht noch was. In unserem Glauben werden wir so nicht weiterkommen, werden wir keinen Frieden finden. Wir werden immer das Gefühl haben, dass es nicht reicht oder dass es nicht genug ist. Und da gibt es die einen, die resignieren, weil sie es irgendwie nicht hinkriegen oder das Gefühl haben, dass sie es nie Gott recht machen können. Und dann gibt es die anderen, die denken sehr schnell, ach, ist doch alles okay, ich bin okay. Mir ist das viel zu selbstzentriert. Wir sind viel zu sehr fixiert auf das, was wir tun. Aber unser Glaube besteht nicht aus dem, was wir leisten oder was wir zu geben haben. Entscheidend ist, dass Gott sein Bestes für uns gegeben hat, seinen Sohn. Und das entlastet uns ungemein. Und wenn wir das für uns annehmen und ihn lieben, dann ist das schon das Beste, das wir tun können. Ich bin der Überzeugung, dass Gott Qualität liebt und Exzellenz liebt. Ganz klar, aber er will zuerst unsere Liebe und daraus entsteht dann Exzellenz. Die Reihenfolge ist entscheidend. Er freut sich über deinen Picasso, wenn du so etwas kannst. Aber er freut sich mindestens genauso über das Bild der Dreijährigen, die ihren Eltern aus Liebe etwas malt. Hauptsache, die Motivation ist Liebe. Wir ehren Gott mit allem, was wir aus Liebe und mit Hingabe für ihn tun. Jesus hätte zu dem reichen Jüngling genauso sagen können, du, wie sieht es eigentlich mit dem höchsten Gebot aus? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Aber das hätte er vielleicht nicht verstanden. Verkaufe alles, was du hast. Das war in diesem Fall die Übersetzung in seine konkrete Lebenssituation hinein. In den Zustand seines Herzens, das hat er verstanden. Ich komme zum dritten Punkt. Jesus liebt. Markus berichtet über ein wunderschönes Detail, was in den anderen Evangelien so nicht vorkommt. Dort steht, Jesus sah ihn voller Liebe an. Und das heißt für mich auch, er kann ihn so konfrontieren und er kann ihn korrigieren, weil er ihn liebt. Jesus wird hier sehr persönlich. Es geht nicht um eine theologische Diskussion, sondern es ging um ihn selbst, um seine ganz persönliche Zukunft. Jesus ging es überhaupt nicht um sein Geld. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Die entscheidende Aussage ist, komm und folge mir nach. Jesus sagt, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir nach. Das heißt, alles, was dich davon abhält, mir nachzufolgen, alles, was dir wichtiger ist als Jesus, dein vermeintliches Bestes, das musst du loslassen. Jesus sah etwas in diesem reichen Jüngling, was andere nicht gesehen haben. Er las seine Seele, er sah, woran sein Herz hing und er sah, was ihn kaputt machte und was ihn hinderte, Jesus nachzufolgen. Was ist in diesem Sinne dein vermeintlich Bestes, an dem du festhältst? Was hindert dich, Jesus nachzufolgen? Alles, woran dein Herz hängt, wenn es wichtiger ist als Jesus, lässt dich niemals froh werden. Im Gegenteil sogar, es wird zu einer Last, es macht dich kaputt, es wird zu einem Monster und es bringt dich zu guter Letzt ins Verderben. Direkt im Anschluss in Markus 10 wird von Petrus berichtet, der zu Jesus kommt und sagt: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Das ist der krasse Gegensatz. Wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben unser Bestes gegeben. Und Jesus sagt: Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wir kommen zum letzten Teil. Ich möchte noch 4 praktische Punkte mitgeben, und es ist gleichzeitig auch eine Zusammenfassung von dem Gesagten. Der erste Punkt: Folge Jesus nach, egal was es dich kostet. Lege alles, was dir wichtiger ist als Jesus, in seine Hände. Dein Geld, die Familie, deine Hobbys, deine Träume, deine Wunden, dein Wille, dein Leben, deine Freunde, deine Kraft, deine Freude. Entscheide dich, Jesus nachzufolgen, auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind und du dir unsicher bist über deine eigenen Motive, über dein eigenes Herz. Sag ihm: Jesus, ich folge dir nach. Ich will dir nachfolgen. Und wenn du Jesus nachfolgst und ihn liebst, dann, und das ist der zweite Punkt, lerne Treue durch verantwortlichen Umgang mit deinem Geld. Denn Jesus sagt: Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Das ist sozusagen die erste wichtige Lektion im Glauben. Jesus prüft unsere Liebe zu ihm am Umgang, an unserem Umgang mit dem Geld. Wenn wir uns darin als treu erweisen, dann wird er uns mehr Verantwortung geben, mehr anvertrauen. Und der dritte Punkt: Wenn du Jesus liebst, dann ehre ihn durch großzügiges Geben. In Sprüche 3, Vers 9 steht: Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Er spricht davon, dass wir freiwillig und gerne geben sollen, ohne Widerwillen, ohne Druck. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Zu jeder Zeit will er uns alles geben, was wir brauchen. Wenn wir großzügig sind, wird er uns versorgen, sodass wir sogar für andere noch Gutes tun können. Und so kommen wir zum 4. und letzten Punkt: Teile dein Geld mit anderen. Gerade jetzt ist das ein wichtiger Hinweis, aber auch sonst. Zu fragen: Wer braucht meine Unterstützung? Wem kann ich helfen? Wer hat momentan zu wenig? Wen kann ich unterstützen? Die Bibel sagt sogar, wenn unser Reichtum darin besteht, dass wir Gutes tun, freigebig sind und unseren Besitz mit anderen teilen, dann ist das im Hinblick auf unsere Zukunft eine sichere Kapitalanlage, und wir werden das wahre Leben gewinnen. Das finde ich ein toller Hinweis, dass es eine sichere Kapitalanlage ist für die Zukunft, wenn wir unseren Besitz mit anderen teilen. Amen.